Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Mein heutiger Gast heißt Hannah. Sie lebt in Harlem und erzählt uns, wie es dort so ist und was für einen interessanten Job sie hier in Amerika hat. Außerdem unterhalten wir uns über das Netzwerken in New York, das sehr speziell ist. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo! Heute habe ich einen ganz tollen Gast. Ich treffe sie jetzt auch mit Bild zum ersten Mal. Hallo, liebe Hannah, willkommen im Podcast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein.
Hallo und ich freue mich total.
Okay, ich habe zwei Fragen für dich am Anfang. Du lebst in New York, in Harlem. Wie es dazu kommt, da kommen wir noch dazu. Jetzt ist meine Frage, was liebst du an New York?
Was liebe ich an New York? Also, ich würde sagen, also, es gibt ganz viele Sachen, die ich an New York liebe, aber was mir direkt einfällt und was vielleicht irgendwie ganz, auch ganz gut zu mir passt, ist, dass du so sein kannst, wie du willst. Sei es charakterlich, menschlich, sei es auch eine Kleidung. Also es ist wirklich, du kannst anziehen, was du willst, keiner guckt dich doof an. Und wo ich aufgewachsen bin, Hamburg, ja, ist jetzt eine Großstadt, aber am Stadtrand von Hamburg. Und da hat dich schon mal jemand komisch angeguckt, wenn du ein gelbes T-Shirt angezogen hast. Ja? Also das war so ganz banal gesagt, aber... ja, also das ist eigentlich schon so, was ich sehr liebe an New York. Also ich kann halt sein, wer ich möchte. Und dazu kommen wir natürlich dann auch noch mal zu meiner Geschichte. Aber ja, ich habe mich tatsächlich noch mal neu gefunden. So. Und das glaube ich, man passt nur in New York.
Das unterschreibe ich zu 100%.
Mhm. Ja.
Okay, und was nervt dich an New York?
Was nervt mich an New York? Da gibt es vielleicht zwei Sachen. Also jetzt im Sommer besonders ist es tatsächlich der Geruch.
Oh ja.
Also das ist wirklich was, wo ich mich sehr dran gewöhnen musste, weil ich eben auch in Südschweden aufgewachsen bin. Dazu natürlich dann auch noch mal mehr. Aber ja, da ist es immer noch frische Luft und nah am Meer. Und in New York ist es dann doch schon manchmal, besonders jetzt im Sommer, wo es so heiß ist, gehst du um die Straßenecke und dann musst du Luft anhalten. Eine Freundin von mir hat irgendwie so einen Trick, den habe ich noch nicht erfasst, wie man das macht. Sie sagt immer zu mir, du musst die Nase zu machen, aber immer noch weiter atmen. Also ich habe es noch nicht verstanden, aber vielleicht frage ich in 5 Jahren nochmal. Dann habe ich lange genug in New York gelebt, dann kann ich das vielleicht dann auch in die Tat umsetzen.
Ja. Okay.
Das ist tatsächlich was ich nicht so gerne, was ich nicht so gerne mag an New York. Ja.
Ja. Na gut. Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Ich finde vor allem im Sommer ist so der Hunde Urin auch sehr stark oft so. Ja,
das ist tatsächlich auch etwas, was ich nicht so toll finde. Ich habe selber einen Hund und ich gucke da auch immer schon drauf, dass das nicht immer überall alles passiert. Aber ja, das ist schon tatsächlich leider etwas, was nicht so toll ist.
Genau. Ist, glaube ich, im Sommer irgendwie ist das nochmal, wird das extremer durch die Hitze halt.
Ja.
Genau.
Ja, total. Und dann kommen noch die Ratten oben drauf, ja, die dir dann über die Füße springen und dann so, okay,
yay,
ich bin dann mal raus.
Genau, schön.
Ja.
Okay, also Hannah, du lebst in Harlem. Mhm. Wie bist du jetzt da hingekommen? Oder wie lange lebst du denn da schon?
Ich habe da auch tatsächlich letztens drüber nachgedacht, weil irgendwie die Zeit verfliegt so krass. 4 Jahre jetzt. Im August sind es 4 Jahre.
Ja. Doch schon, und das ist schon eine Weile jetzt, genau. Und ich glaube, dein Job hat dich ja eh schon viel ins Ausland vorher gebracht, richtig? Genau. Ja. Und, und dann, wie ist es aber dazu gekommen, dass du dann nach New York gekommen bist? Warst du vorher schon mal in der USA?
Tatsächlich war ich vorher schon mal in den USA. Ich war mit 16 Austauschschülerin in Buffalo, New York, also Upstate New York, an den Niagarafällen an der Grenze zu Kanada. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit und habe da auch noch sehr viel Kontakt gehabt über viele Jahre mit auch den ehemaligen Schulfreunden und auch meiner Gastfamilie. Und mein Vater hat auch tatsächlich viele Jahre in Los Angeles gearbeitet. Daher hatten wir immer so ein bisschen den Kontakt auch zu den Staaten, waren viel auf Reisen, so dieses klassische in Wohnmobil mieten in L.A. und dann bis nach San Francisco fahren oder Grand Canyon, diese ganzen Themen. Das haben wir damals alles gemacht, als ich jünger war. Und dann war es tatsächlich so, dass ich Innenarchitektur studiert habe, um vielleicht da mal anzufangen.
Ja.
Und bin dann durch viele Büros und so verschiedene Bereiche dann mich so durchgewurschtelt nach dem Studium. War auch in der Schweiz 5 Jahre und habe aber immer so ein bisschen diesen Drang auch gehabt, ins Ausland zu gehen. Mein Bruder hat das auch gemacht. Also mein Bruder lebt in Australien tatsächlich. Und das war dann immer so, ja, okay, ein Kind ist jetzt schon weg. Kann ich jetzt nicht auch noch gehen? So. Aber es war immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann natürlich auch immer noch diese Verbindung zu meinen Freunden und meiner Gastfamilie in den Staaten, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht irgendwann nochmal ist das nochmal ein Thema. Und dann habe ich tatsächlich bei einem deutschen Großkonzern angefangen zu arbeiten und habe dann international auch relativ schnell gearbeitet. Ich weiß noch, ich hatte meinen ersten Tag und dann fragte mich mein Chef, sag mal, hast du eigentlich ein Visum für China? Und dann ich so, nee, aber also ja, kann ich mich drum kümmern? Also ja, wäre gut, weil wir fliegen übermorgen. Ja, und dann war ich echt so, weil ich dann 3 Tage später saß ich dann im Flugzeug nach Shanghai und habe dann da mein erstes Projekt gestartet. Und so hat mich das dann einfach durch die nächsten 2 Jahre dann begleitet, also dieses internationale Reisen. Und dann war es tatsächlich irgendwann so, dass dann mein Chef mich gefragt hat, hey, wir brauchen da jemanden in Amerika, hast du nicht Bock? Und dann kam irgendwie so ein bisschen das Private, ne, so immer diese Verbindung gehabt mit dem Beruflichen zusammen.
Ja.
Und ging es dann in die USA. Und New York war tatsächlich meine Wahl.
Ah, ja. Ach, cool.
Mhm. Ja, also ich hätte tatsächlich überall hingehen können. Also ich hätte nach Kalifornien gehen können, nach Florida. Das wäre dann halt egal gewesen. Mir war halt wichtig, dass es ein großer Flughafen ist. Also ich wollte jetzt nicht irgendwo nach Kentucky oder so. Weil du dann immer Anschlussflüge hast überall hin. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann New York war irgendwie schon immer so ja ein Traum von mir irgendwie. Ich meine, hat ja jeder, oder? Also New York
ja, ich glaube auch.
So... ey, will ich mal hin, will ich mal gesehen haben, Empire State Building, so die ganzen Themen. Und als ich dann eben auch viel dann in den USA war, durch dann auch den Job wieder, das Reisen, habe ich dann gesagt, hey, ja, New York mache ich jetzt mal.
Cool. Hattest du denn, also warst du sehr aufgeregt? Hast du sehr viel Mut gebraucht, glaubst du, den Schritt zu machen? Oder Überwindung für dich? Oder war es eher so wirklich... freudige Aufregung. So, wie würdest du das Gefühl vorher beschreiben?
Also vielleicht dazu noch die Hintergrundgeschichte. Also es war dann tatsächlich so, dass zusätzlich zu dem Jobangebot dann auch noch ein paar Umstände im Privaten dazu kamen, die mir dann auch nochmal aufgezeigt haben, hey, du hast nur ein Leben. Du hast irgendwie nur eine Chance, das richtig zu machen. Und das möchte ich jetzt auch nutzen. Ja. Und deshalb war es eher so, also es war so ein Mischmasch aus, okay, ich lasse jetzt hier total viel zurück und ganz viel Geschichte und Historie und auch meine Mama, die noch in Hamburg wohnt. Mein Bruder war ja eh schon irgendwie auf der anderen Seite der Welt und Freunde und so natürlich auch. Aber es war dann eher so, hey, nee, ich muss jetzt hier raus. Ich muss jetzt hier raus, ich muss was Neues machen. Und klar war das irgendwie auch so eine Art, was kommt da auf mich zu? Was passiert da jetzt? Ich steige jetzt in den Flieger. Ich weiß noch, der Morgen, wo ich dann meinen letzten Koffer irgendwie die Treppe runtergetragen habe und mich ins Taxi gesetzt habe, ich habe erstmal nur geheult. Das weiß ich noch. Aber dann so am Flughafen war es dann so, oh jetzt, nee jetzt, jetzt so. jetzt geht's los und jetzt mache ich irgendwie was voll Verrücktes. Und der Container war schon irgendwie, ich hatte von der Firma halt natürlich auch den Umzug und so bekommen und hatte dann auch meine Möbel zum Teil rübergeschickt, weil ich bin Innenarchitektin und ich brauche meine Sachen um mich rum. Ja, also ja, ich habe da so eine Affinität zu den Dingen, die ich so über die Jahre gesammelt habe. Und das musste halt natürlich alles mit. Und dann war es so, ja, okay, jetzt ist eh alles schon irgendwie auf dem Ozean. Und dann fliege ich halt jetzt hinterher. Da habe ich jetzt auch Bock drauf, mache ich jetzt auch. So. Ja.
Super. Ach, toll. Ah ja, spannend. Ich glaube, es ist bei vielen so, dass so Dinge vorfallen, wo man so merkt, ah, okay, ist wie so ein Wachrüttler vielleicht oder so. Und dann nochmal neue Gedanken und dadurch ergibt sich oft so eine neue Chance und man ergreift sie dann auch oft, finde ich so, ja.
Ja, total. Vor allem, ich meine, das habe ich dir ja auch schon erzählt, als wir uns gerade kennengelernt haben, dass ich ja jetzt auch keine 20 mehr bin.
Und stimmt, so, das ist ein guter Punkt.
Wenn man dann quasi nochmal so mit Ende 30 sein ganzes Leben umkrempelt, ist das natürlich schon eine Ansage. Ne? Ja. Also das ist dann schon was vielleicht ein bisschen mehr Mut braucht, als jemand, der gerade irgendwie Abi gemacht hat oder gerade sein Studium beendet hat und dann halt sagt, hey, ich packe meine 7 Sachen und fang einfach mal an. So, mal gucken, wo es mich hinführt. Aber ja, so mit Ende 30 ist dann natürlich ein anderer Schnack, wie man so schön in Hamburg sagt. Ne?
Toll, ja. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ich war ja auch 35 mit London und 37 dann mit New York, genau. Da hätten viel, also könnte man auch sagen, lass mal gut sein jetzt, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, das war dann auch so, für meine Mama war das nicht so leicht, dass ich dann auch natürlich gegangen bin. Aber das sind ja auch immer Chancen. Also sie hat mich jetzt auch schon besucht in Harlem und ist da durch die Straßen gelaufen. Fand ich auch ganz toll, dass sie das gemacht hat. So ganz mutig, locker flockig da zum Central Park gelaufen, hat sich Kaffee geholt und war da irgendwie so, ja, ist halt jetzt so. Fand ich da ganz toll. Aber sie besucht meinen Bruder auch ganz viel in Australien. Also ich glaube, das ist dann eher auch für sie irgendwie total schön, dass die Kids jetzt woanders sind und sie dann auch die Chancen hat, dann im Winter in Hamburg dann einfach abzuhauen und dann ne, so am Bondi Beach 3 Monate zu chillen.
Jetzt Schlimmeres so, ne? Also.
Genau. Oder dann eben zu mir nach New York zu kommen und dann durch die Museen zu schlendern und dann jetzt auch den Herbst mit zu erleben, die Blätter im Central Park, so der erste Schnee, das ist dann auch schon irgendwie ganz, ganz schön, sehr, sehr romantisch.
Ich denke auch schön, so als so Impuls, gell? So dieses, also ich kann es auch verstehen, weil für meine Eltern war es auch schwierig, also dass ich gegangen bin und so. Aber das dann wieder so als Chance für sich zu sehen, das finde ich auch in dem Alter dann, ne? Könnte sie ja auch sagen, so, oh, und sag ich mal, jammern theoretisch, meine Kinder sind nicht da und oh, aber nee, sie nimmt es als Anreiz und sagt sich, so, ich mach da jetzt mit. So, finde ich super. Genau. Applaus an deine Mama.
Ja, finde ich auch. Toll. Also, mega Respekt auch und also es ist auf jeden Fall schon dann auch ein Umdenken. Ne? Ja. Also das. Und es war für mich dann natürlich auch so ein Thema, okay, ich gehe jetzt, aber ich gehe für mich. Und ich gehe, ich muss das machen, das ist jetzt für mich, das ist mein Ding. Und das ist für mich eine ganz wichtige Entwicklung und eine ganz große Chance, international zu arbeiten, international unterwegs zu sein und in New York zu leben und den Traum zu leben, den auch viele andere haben, den ich auch hatte und auch immer noch habe. Und nicht zu sagen, hey, ich mache das jetzt nicht, weil da jemand ist, der vielleicht das nicht so toll findet. Ja. Also sich dann auch den Mut zu haben, dann sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Weil ganz oft ist es ja auch so, wenn man so die ersten Gedanken hat, ja, ich will irgendwas machen, was vielleicht irgendwie verrückt ist, dann geht man zu seinen Freunden, zu seiner Familie und fragt nach deren Meinung. Und die werden natürlich auch immer aus ihrer Perspektive antworten und dann auch aber zu filtern und zu sagen, okay, ich höre, was du sagst und ich verstehe das, aber irgendwie sagt mein Bauch mir was anderes. und danach darauf zu hören. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das habe ich dann auch in dem Moment gemacht. Und das war wie so eine Eingebung. Und dann, zack, ging's los.
Das ist schön, dass du das erzählt hast, weil ich glaube, es ist total wichtig, so sich da nicht beeinflussen zu lassen und zu sehen, warum sagt die Person das, ne? Ja.
Ja, genau.
Weil die wollen natürlich, dass du da bleibst, ist ja klar.
Auf jeden Fall. Aber weißt du, das ist auch so, meine Freunde waren das auch schon so gewohnt, ne? Das war für die so, wenn wir uns abgedatet haben, so dieses klassische, eine WhatsApp oder irgendwie so eine Sprachnachricht, so war es jetzt nicht so, hey Hanna, wie geht's dir? Sondern es war so, ey Hanna, wo bist du? Also, wo auf dieser Welt bist du gerade? Bist du gerade in China oder in Indien oder bist du in Brasilien oder was machst du gerade wo du bist? Also es war halt schon, die waren das so gewohnt, also die haben da gar nicht mehr groß drüber nachgedacht, oh ja, okay, cool, mega, mach.
Super. Oh, voll gut.
Total. Die habe ich schon gut konditioniert.
Ich wollte gerade sagen, die hast du schon gut vorbereitet.
Genau so. Ja.
Okay, also du wohnst in Harlem. Ich muss gestehen, ich war in dieser ganzen Zeit, wo ich hier lebe, glaube ich, einmal in Harlem. Und ganz schlimm, wo war ich natürlich? Im Apollo Theater.
Yep.
Es war ganz am Anfang, der Mike so, komm, da geh mal hin, da schauen wir uns an. Halt voll die Touri-Nummer. Haben uns das Theater angeschaut und so weiter. Und es war leider, glaube ich, das erste und im Moment letzte Mal. Das heißt, ich muss mal zu dir kommen.
Bitte, bitte, bitte. Du bist herzlich eingeladen. Und ich glaube, das haben auch ganz viele nicht auf dem Programm, wenn sie nach New York kommen. Harlem ist, glaube ich, noch sehr verschrieben so. Viele denken noch an so die 70er, 80er, 90er, diese die Drogenzeit, die Hochdrogenzeit in New York, wo Harlem tatsächlich auch wirklich sehr gefährlich war tatsächlich. Ja. Aber mittlerweile ist das so eine kulturelle Hochburg und wahnsinnig gutes Essen, Musik an jeder Straßenecke. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber vor 2 Tagen habe ich erst auf Instagram gepostet, dass ich in der Mittagspause bin ich rausgegangen, wollte kurz irgendwie einen Salat holen und dann stehe ich plötzlich in so einer riesigen Trommelgruppe. Die einfach so irgendwie was gefeiert haben und standen dann da in ihren ganzen, es war mega und ich stand dann so mittendrin und ich so, ja cool, geil, mega Lunchbreak.
Super.
Mal eben kurz zum Tanzen vor die Tür. Es ist sehr familiär, es ist sehr musikalisch, sehr rhythmisch. Am Freitagabend, das ist so meine liebste Zeit, wenn ich dann fertig bin mit der Arbeit und dann vielleicht noch kurz einkaufen gehe, bis mein Mann nach Hause kommt oder irgendwie noch kurz spazieren gehe oder so. Und draußen sitzen die Leute vor ihren Häusern und grillen und reden miteinander und es ist wie so Familien, die einfach keinen Garten haben, sondern quasi vor der Haustür auf den Treppen sitzen und dann dort grillen und essen und Musik hören und tanzen und es ist irgendwie der Vibe, ja, es ist ganz, ganz toll und das hat mich damals auch so nach Harlem gezogen tatsächlich, also ich wusste auch nicht viel über den Stadtteil, natürlich auch nur so das, was man so liest oder so gehört hat von damals. Aber ich bin dann einfach hingefahren, als ich dann eine Wohnung gesucht habe. Ich habe tatsächlich erst in so einem ganz lustigen kleinen Hotel in Midtown gewohnt. Also das war irgendwie Hare Krishna oder so. Das war irgendwie so ganz lustig. Aber es war super günstig und ich hatte gedacht, so ja komm, suchst du halt dann irgendwie da jetzt erstmal eine Wohnung und dann hatte ich mir halt verschiedene Sachen angeguckt, hatte auch was im East Village, wollten nämlich schon einen Vertrag schicken und dann kam halt die Zusage für Harlem und die Wohnung war halt doppelt so groß, gleicher Preis. Und ich dachte, ja, meine Möbel brauchen ein Zuhause, also dann nehme ich halt das in Harlem. Ja, dann bin ich da halt dann hingefahren und dann zur Schlüsselübergabe und Vertrag unterschreiben und so. Und bin dann da nochmal durch die Straßen gelaufen und habe einfach mit Leuten geredet. So, ey, was macht man hier so? Und was passiert hier so? Und ist es denn auch sicher? Klar, habe ich die Frage auch gestellt. Aber mir ist dann ganz schnell klar geworden, dass es total also dass man da gar nicht drüber nachdenken muss eigentlich, ob es sicher ist oder nicht. Weil New York ist, dir kann überall irgendwas passieren.
Ja, ja?
Also voll. Ich meine, das wissen wir jetzt erst seit Montag auch wieder, ne?
Ja, ja.
Leider. Und es ist so, ich weiß nicht, das, also mein Mann lebt jetzt seit 10 Jahren in New York auch, also kommt ursprünglich auch nicht aus New York, aber lebt seit 10 Jahren dort. Und der hat halt auch gesagt so, hey, also du kannst nicht in Angst leben. Sei einfach vorsichtig so, ne, hab deine Augen irgendwie überall und pass einfach ein bisschen auf und dann läuft das schon so. Und so bin ich einfach dann auch an die Sache rangegangen.
Ja, hat er auch recht. Gern. Ich finde auch immer, wenn man so ein bisschen, hier würde man sagen, street smart ist, wenn man einfach mal ein bisschen
genau das
beobachtet, guckt und wenn das Bauchgefühl kommt, das so ein bisschen mulmig ist, dann musst du entweder die Straßenseite wechseln oder halt
Ja. Und genau. Was ganz lustig ist eigentlich auch, also das ist so, Touristen siehst du eigentlich recht selten in Harlem. Mhm. Und wenn du die siehst, dann weißt du ganz genau, dass es Touristen sind. Weil die dann immer mit so einem Buch rumlaufen, die haben dann immer so, ne, so das, den Stadtführer und laufen dann so durch die Gegend und das ist irgendwie ganz süß, weil die dann immer zu den gleichen Orten gehen. Also hier ist ne, so das Café bei mir direkt nebendran, ist im Lonely Planet und so. Und was auch extrem beliebt ist, wo ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten bin, muss ich sagen, sind die Kirchen in Harlem. Weil wahnsinnig viele Menschen natürlich gerne den Gospel hören möchten. Und finde ich total schön. Also ich war auch selber schon dort. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Was ein bisschen schwierig ist tatsächlich, ist, wie da an die Sache rangegangen wird. Also die Touristen bekommen tatsächlich einen extra Gottesdienst. Weil ganz viele auch dann irgendwie im Service aufgestanden sind und gegangen sind, weil das geht doch relativ lange, 3-4 Stunden und das war denen zu lang und dann, also da gab es irgendwie so ein bisschen Unruhe und dann haben die Kirchen gesagt, okay, wir wollen das aber unterbringen und wir möchten, dass die Leute natürlich auch dann das erleben können, was sie gerne erleben möchten und machen jetzt so quasi so ein Vorprogramm, das geht irgendwie so 45 Minuten und dann wird dann gesungen und dann gibt es quasi eine Pause und dann können die Touristen dann die Kirchen verlassen und dann quasi dann ne, ihre anderen Sachen machen, ihre anderen Touri-Geschichten machen. Ja. Aber was daran aber total wichtig ist, ist, dass es dann auch, also dass auch zu Spenden aufgerufen wird. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich das gut finde, weil die Touristen, die kommen, die spenden auch. Und das ist eigentlich so mit der Grund, warum es diese Kirchen zum Teil auch noch gibt. Weil die sich damit eben zu 100% manchmal sogar finanzieren müssen. Und die geben auch ganz, ganz viel an die Community zurück. Also die machen Suppenküchen. Im Winter gibt es dann diese Toy Drives, wo die sammeln für die Kinder an Weihnachten. Da gibt es dann auch für Winterkleidung oder so Schuhe, alles, was man so brauchen kann. Also das ist total wichtig, dass da auch dann Geld für da ist. Dann auch für die Menschen, die das eben brauchen. Und deshalb finde ich das natürlich gut. Ja.
Ich habe einmal nur da gab es, glaube ich, konnte man Tickets kaufen oder musste man Tickets kaufen, wo ich auch gedacht habe, ah, okay, gut. Aber ja, das kann ich natürlich verstehen. Also wenn in deinem eigenen Gottesdienst dann die ganzen Touris hocken, nicht so toll.
Ja, genau. Das war, glaube ich, also die haben dann auch Fotos gemacht und mit Blitz und so. Und dann machen die dann Videos und auch dann so viele Menschen, die dann auf diesen Videos drauf sind. Also es war ne, so ein bisschen, es ist halt immer noch ein Gottesdienst, ja. Also die Menschen gehen dahin, um ne, so ihren Glauben auszuleben und dann auch, ne, weiß ich nicht, also da war ich halt immer so ein bisschen zwiegespalten mit dem Thema. Aber ich verstehe halt auch, dass die Kirchen das brauchen, um finanziell zu überleben.
Das klingt nach einem guten Kompromiss, finde ich, den sie jetzt gefunden haben.
Ja.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Harlem, wenn du das jetzt so erzählst und auch das Bild, das ich so im Kopf habe, ist so noch so ein bisschen das alte New York. Also so, wie es mal war. Weißt du, so total. Nicht so. Ne?
Total. Mhm. Also, und deshalb sage ich auch, es ist so lustig, weil du siehst dann die Touris am Sonntagmorgen da rumlaufen und sonst gar nicht. Gar nicht. Und eigentlich so die ganze andere Zeit ist halt auch Also das ist auch so wertvoll, das zu erleben, weil, wie du sagst, das ist altes New York, ja, so die Familien, die draußen sitzen und so dieses Familiäre und die Leute in Harlem, die nennen sich alle Harlemites. Also wenn du in Harlem bist, dann lebst du ein Harlemite, dann bist du ein Harlemite und ja, das ist so, das ist irgendwie eine große Familie. So, jeder kennt jeden, man grüßt sich. Gibt auch wahnsinnig viele Jazzclubs, die dann abends die Türen öffnen, wo du draußen sitzen kannst und dann Musik hörst. Wir waren erst letztes Wochenende 150. ist ein ganz toller kleiner Jazzclub, der immer samstags abends live Musik hat und da kannst du draußen sitzen, auch auf der Straße und deine Zigarre rauchen und ein Getränk trinken und Musik hören und einfach dich unterhalten und es ist irgendwie so, ja, es ist wirklich ganz toll. Also jedem, der Harlem mal erleben möchte, würde ich wirklich auch dann empfehlen, kommt mal am Wochenende, kommt abends, guckt euch einen Jazzclub raus, hört Musik, lauft da rum, geht essen. Es gibt wahnsinnig gutes Essen. Wahnsinnig gutes Essen aus allen Ländern dieser Welt. Ja, also sei es jetzt irgendwie Puerto Rico oder aus Dominican Republic oder Jamaika oder es ist alles. Also es gibt wirklich alles, was man sich wünscht.
Herrlich. Ja, ich komme zu dir mal. Ich glaube...
Bitte. Ich mache mal so eine Tagestour mit Susi.
Unbedingt, das machen wir. Super, das ist eine gute Idee. Ja. Tagestour durch total. Harlem. Sehr gut.
Ja.
Und jetzt, okay, du bist Innenarchitektin. Und das Spannende, als wir kurz gesprochen haben, war auch, ich hatte da irgendwie eine ganz andere Vorstellung davon, glaube ich. Also ich habe mir dann so gedacht, ja, die Hanna, die tut dann so Büros irgendwie einrichten oder irgendwie so, ne? Also typisch altbacken, ne? Da ist jetzt der Stuhl und dann ist da der Tisch und so. Aber es ist ja viel...
Die Vorhänge noch.
Genau. Aber ich habe ja kurz gelernt, das ist ja viel, viel mehr. Also magst du mal kurz erzählen, was du da genau so machst? Weil es ist eigentlich total spannend, habe ich noch nie gehört.
Ja, haben ganz viele tatsächlich noch nicht. Genau, also Innenarchitektur ja, Büro ja, aber vielleicht in einem etwas anderen Zusammenhang. Also wir sind, also mein Team ist sozusagen verantwortlich für die komplette Übersetzung des Branding und auch unserer Kultur ins Büro sozusagen. Also wir entscheiden jetzt nicht nur über Fußbodenbelege und Wandbelege und welche Möbel da reinkommen, sondern für uns hat das alles einen funktionalen Hintergrund. Also wir machen am Anfang sozusagen eine Analyse. Also wir haben so eine Analysephase, wo wir eben unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen so Fragen, würde ich jetzt mal sagen, mit Fragebögen, aber auch viel mit Workshops, also wirklich in einem ganz engen Austausch verstehen wollen, wie unsere Menschen arbeiten. So. Und anhand dessen entscheiden wir dann eben auch die Ausstattung. Das heißt, wir haben alles von Softwareentwicklern über HR natürlich, Human Resources, aber auch Finanzmenschen, aber auch Anwälte und alle verschiedenen Disziplinen quasi unter einem Hut in verschiedenen Büros im ganzen Land. Und da entscheiden wir dann eben, je nachdem, wie die Leute arbeiten, wie denn das Büro aussieht. Das heißt, jemand, der jetzt ganz klassisch in HR arbeitet, braucht jetzt vielleicht nicht unbedingt viel Fläche für Hardware oder irgendwie ein Softwarelabor oder so. Die sind eher so ein bisschen klassisch unterwegs mit einem klassischen Arbeitsplatz, einem Meetingraum, vielleicht nur irgendwie ein paar zusätzlichen Funktionen, aber sonst eher sehr klassisch unterwegs. Und dann gibt es dann eben die Leute, die mit Hardware arbeiten, vielleicht auch was löten im Büro oder ein komplettes Labor brauchen. wo wir dann eben ganz andere Anforderungen im Büro umsetzen müssen. Und genau, und das ist eigentlich so ganz klassisch, was wir am Anfang jeden Projekts machen. Und dann setzen wir das alles um in Layout, also quasi eine Planung. Also wo kommen die Tische hin, wo kommt das hin? Und dann geht es erst sozusagen ins 3D. Wie übersetzen wir jetzt unsere Corporate Identity ins dann halt um in den Raum, würde ich mal sagen. Mit Farben, Materialien, solche Themen. Aber das ist eigentlich eher so ein Endschritt, ne? Relativ am Ende. Das ist auch relativ klar definiert. Also als ich angefangen habe, für diese Firma zu arbeiten, Gesundheit.
Doch nicht.
Doch nicht. Und als ich angefangen habe, für die Firma zu arbeiten, gab es tatsächlich noch gar nichts, was so Guideline betrifft. Also das mussten wir alles erst aus der Erde stampfen, weil unsere Firma noch relativ frisch war. Zu der Zeit, klar, abhängig von einem Großkonzern, aber hat sich gerade getrennt. Und dann musste man erst so ein bisschen sich auch selbst neu erfinden. Und da habe ich halt unterstützt, wirklich Corporate Guidelines zu erstellen. Und wo kommt welche Farbe hin? Und wie arbeiten wir mit dem Logo? Und was haben wir überhaupt für Module im Büro? Also was sind so Meetingräume, die benutzt werden? Wie kommt dann Technik da mit rein? Also was haben wir für technische Komponenten im Büro? Und all solche Themen. Also es ist wirklich eher ein starker, sage ich jetzt mal, analysegetriebener Job, wo du wirklich verstehen musst, wie jemand arbeitet, um das dann umzusetzen in ein Raumkonzept, sage ich jetzt mal.
Das ist aber auch spannend, finde ich, weil du bist wie so eine Übersetzerin.
Mhm. Genau.
Na, du übersetzt eine, die Analyse in so, na, wie gestalte ich den Raum? Und du hattest auch gesagt, und das fand ich auch total spannend, weil das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Es ist ja wahnsinnig viel Homeoffice mittlerweile.
Ja.
Und auch dieser Aspekt von, was kann eine Firma tun, um dass die Leute wieder in die Firma kommen wollen?
Mhm. Ja, genau. Also oder? Das ist eigentlich so eine tägliche Frage. Ja, also und in New York ist es jetzt ja so, dass viele, viele Firmen, fast alle Firmen, die Leute wieder zurück ins Büro holen.
Ja.
Real Estate ist einfach extrem teuer in New York und die haben auch gemerkt, dass die Produktivität gesunken ist und dass die Leute nicht mehr so effizient gearbeitet haben. Und deshalb habe ich gesagt, nee, da müssten wir alle Leute wieder zurück ins Büro holen oder zumindest hybrid, also das heißt 3 Tage Anwesenheit und Freitag, Montag kannst du dann aus dem Homeoffice arbeiten.
Ja.
Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich eben durch die Gegend fliege. Tatsächlich habe ich dir erzählt, ich bin heute auf der Baustelle tatsächlich. Ich musste heute auf die Baustelle nach Charlotte, nach North Carolina fliegen, ganz spontan. Also für mich, ich gehe nicht ins Büro, weil das wird sich für mich dann gar nicht lohnen. Wir haben auch gar kein Büro in New York. Ich müsste da so eine halbe Stunde mit dem Zug Richtung Norden fahren, um dann irgendwie bei uns ins Büro gehen zu können. Aber das erwartet auch keiner von mir. Das ist eigentlich ganz gut. Aber ja, also das ist schon ein Thema und wir schauen dann natürlich auch immer, dass wir so Anreize schaffen. Also sei es dann jetzt zum Beispiel ein super gutes Essensangebot oder jetzt geht dir das Licht aus.
Ich dachte mir auch gerade, was ist jetzt?
Ja, genau, nee, ich habe hier noch meinen Spot.
Jetzt ist wieder gut, okay.
Ja, genau. Sei es ein super gutes Essensangebot oder tatsächlich ein Fitnessstudio. Wir haben auch ein Büro in Finnland, wo wir eine Sauna untergebracht haben. Das ist tatsächlich kulturell ganz wichtig in Skandinavien. Ne?
Das ist ja witzig.
Ja, da haben wir auch eine Sauna im Büro. Und genau, es ist eigentlich ganz cool. Und also so versuchen wir dann eben auch Incentives zu schaffen, die dann die Leute zurück ins Büro holen. Aber man muss auch sagen, also viele Leute, die für uns arbeiten, die brauchen auch ganz, ganz viel Austausch. Also die machen Projektarbeit. Das ist so dieses soziale Lernen, ja, wo du nur miteinander dann eigentlich wirklich zu einem super guten Ergebnis kommst. Klar kannst du zu Hause deine Excel-Tabellen runterrattern oder deine 50 Meetings machen, aber tatsächlich mit Leuten in einem Büro zu sitzen und mit denen zu arbeiten und zu workshoppen und dann zu einem Ergebnis zu kommen, ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du nur im Homeoffice sitzt. Und das verstehen wir halt auch und deshalb schaffen wir diese Orte, wo die Menschen zusammenkommen können, können und dann dort produktiv zu sein und kollektiv dann ja, zu einem guten Ergebnis zu kommen. So, und deshalb ist das Büro auch tatsächlich noch so wichtig. Viele Leute fragen sich, brauchen wir noch ein Büro? Aber das ist eigentlich die Identität von der Firma. Und da ist es auch da, wo die Menschen hinkommen, die vielleicht gerade für die Firma angefangen haben zu arbeiten, um dort sich aufzuladen mit der Energie von der Firma und der Kultur von der Firma. Ja? Und wenn du dann irgendwie in so ein total hässliches Büro kommst, das nur grau ist und irgendwie müffelt und die Technik funktioniert nicht und so, ja, bist du dann da irgendwie 2 Jahre Mitarbeiter, 3, 4 Jahre, 5 Jahre? Pff, weiß ich nicht. Da bist du vielleicht irgendwie ein halbes Jahr, sagst du, nee, das habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. So, ja. Und das ist eigentlich deshalb schaffen wir diese Orte.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Ich war bei, also mein Mann ist ja in der Bankwelt, sag ich mal, und ist da eben in New York in den Headquarters. Und da war mal Tag der offenen Tür. Da war ich schon ein bisschen geschockt. Das war echt schlimm. Ich habe gesagt, meine Mutter war da auch dabei, meine Eltern, und meine Mama hat gesagt, ja, um Gottes Willen, na, da wird man ja depressiv, wenn man hier arbeitet. Also genau. Das ist halt wirklich so richtig noch oldschool, einfach lange Desks, Schreibtische, einer neben dem anderen, dunkel. Ja. Also ich sage immer, wie so ein Loch, wo du da drin hockst, wie so eine Box. Und er sagt auch immer, das ist, ich gehe wieder in die Schachtel und so. Ne? Also es ist schon, finde ich, auch schwierig, also...
Soll ich mal zum Braten kommen?
Ja, genau. Komm mal vorbei, du. Also da bin ich auch ein bisschen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und dir zuhöre, da denke ich mir so, da könnte man schon ein bisschen mehr rausholen. Ne? Also auch, ich meine, das extreme Gegenteil ist natürlich jetzt so Facebook, Google, sowas. Ne? Die, ich meine, die sind extrem auf der anderen Seite. Das ist ja dann fast ein Freizeitpark. Aber das ist schon noch, fällt mir gerade auf, so sehr alt eingesessen. Man geht dahin, man hockt sich dahin und rattert die Arbeit runter. Na, auch keine Ablenkung und kein Incentive da irgendwie so. Und deswegen glaube ich auch, sind bei ihm die Kollegen eher so, dass die jetzt nicht amused waren, als es 5 Tage zurück ins Büro ging. Also auch kein Sonnenlicht, na.
Nee, kann ich total verstehen. Und dann noch, also zu dem Thema Google und so, das war tatsächlich, also ja, das sehen immer so alle als so dieses Mega-Beispiel, ja, Büros sind irgendwie crazy und die sind ja alle irgendwie da verrückt und so. Aber also das war tatsächlich Kalkül, warum die das gemacht haben. Weil die verstanden haben, dass sich Organisationen immer umorganisieren müssen oder neu erfinden müssen eigentlich. Und das tun sie halt durch die Mitarbeiter. Ja, also die Mitarbeiter ist ja die stärkste Kraft. Und wer arbeitet bei Google? Das sind alles so Softwareentwickler, das sind alles so ein bisschen, es gibt da tatsächlich ein Buch, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf den Titel komme, aber irgendwie The Geek Way, glaube ich. The Geek Way oder so, so ein bisschen nerdy, wo die gesagt haben, hey, das ist so, das sind so unsere Leute, das ist unsere Kultur, da müssen wir irgendwie jetzt drauf antworten. Und dann haben die das halt gemacht und haben denen die Möglichkeit gegeben, sich auszuleben und anders zu arbeiten. Und dadurch haben sie sich neu entwickelt und deshalb sind sie so groß, wie sie sind. Spannend. Und das ist eigentlich auch was wir als Unternehmen sehen. Also wir verstehen, dass wir uns ständig neu entwickeln müssen. Also ich meine, du hast da jetzt heute auch nicht mehr ein Autoteil in einem Auto, das du vor 50 Jahren benutzt hast. Ja. Du hast dich ja auch weiterentwickelt. Und so entwickelt sich halt auch unser Unternehmen weiter, unsere Kultur weiter, die Anforderungen weiter. Ich meine, wenn wir jetzt nur mal mit Technik anfangen, ja, also da bin ich jetzt auch kein Mega-Experte, aber also das sind schon Themen, die wir unterbringen müssen, ja. Und wenn du dann heute jemanden hast, zum Beispiel es gibt in den Niederlanden irgendwie so eine Schule, wo es keine Curriculum gibt, wo es nur Projekte gibt und sozusagen so Counselor. Und wenn du dann aus so einer Schule kommst, ja, und dann in so einem Büro arbeitest wie dein Mann, das funktioniert einfach nicht. Da ist eine totale, da verlierst du doch diesen Menschen komplett, ja. Und deshalb musst du auch als Unternehmen einfach verstehen, dass du darauf antworten musst, was du für Mitarbeiter suchst. Ja? Wir haben jetzt in Indien ein großes Projekt und als wir dann auch publik gemacht haben, dass wir das Büro dort bauen, hatten wir 20% mehr Bewerbungen. So.
Oh, wow.
Und Indien ist auch ein heiß umkämpfter Markt, ja. Genauso wie hier die Staaten. Also wir haben hier einen riesigen Footprint, wie man sagt, ja. Also ziemlich viele Büros und auch Produktionsstätten und sowas. Und da brauchen wir auch die besten Leute, die man kriegen kann.
Ja.
So. Und das ist halt dann schon wichtig, dass man dann auch die Orte dafür schafft, ja, dass die Leute dann auch Bock haben.
Super spannend. Und ich finde es auch ein mega toller spannend. Beruf. Also ich finde auch, wenn man so gerade in diesem Bereich so ein bisschen ist, finde ich, ist das jetzt, hast du schön Werbung gemacht für deinen Beruf, muss ich sagen. Also,
das freut mich sehr. Ich habe auch damals immer gedacht, auch ich werde Innenarchitektin und mache irgendwie so Hotels oder so. Und und jetzt mache ich halt quasi die ganze Innenarchitektur für unsere Corporate Offices. Und auch nicht nur in den USA, sondern auch Kanada und Südamerika. Also das ist sozusagen, wo mein Team verantwortlich ist dafür. Also das ist schon auch sehr spannend. Auch kulturell dann auch nochmal ganz unterschiedlich. Auch innerhalb der USA.
Stimmt.
Ob du jetzt ob du an der Ostküste arbeitest oder halt in Texas oder dann in Kalifornien. Komplett anderer Schlagmensch.
Interessant. Das glaube ich sofort, Stimmt.
Ja. Und dann eben musst du das auch umsetzen in Büros. Wir versuchen auch immer, was so von den Örtlichkeiten mit umzusetzen. Also in Kolumbien haben wir jetzt ein Büro gemacht, wo wir auch mit Street Artists gearbeitet haben.
Super.
Auch in Brasilien bin ich losgezogen und habe geschaut, so hey, was sind denn so coole Sachen hier in Brasilien, so kulturell und artsy. Und mir sind dann direkt die ganzen Murals aufgefallen. Und dann haben wir auch unsere Innenarchitekten und Architekten, mit denen wir vor Ort gearbeitet haben, gefragt, ob die nicht jemanden kennen. Und dann haben wir so ein bisschen bei Instagram geguckt und irgendwie super viele Leute interviewt und haben dann so zwei Frauen gefunden, die relativ groß in der Szene waren in Sao Paulo oder auch immer noch sind, auch international arbeiten. Und die haben uns dann so ein fettes Mural ins Café gemalt. Das war schon sehr geil.
Super geil. Ja.
Ja.
Also voll inspirierend, finde ich, wenn man dir zuhört. Also da kann man sich wirklich, auch wenn man in Deutschland in einer Firma hockt, kann man sich jetzt echt hier ein bisschen was anzapfen, finde ich.
Ja, voll gut. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch jede große Firma, die eine Real Estate Abteilung hat, hat meistens auch jemanden, der sich um das Thema Workplace kümmert. Und sich da mal auch stark zu machen für solche Themen, finde ich total wichtig, weil die Mitarbeiter sind einfach die größte Kraft, die ein Unternehmen hat. Und für die was zu tun, ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, also an Geld, den man dann da einbringen muss und dann doch was Tolles schaffen kann. Und ich find unsere Arbeit krass wichtig, also krass wichtig.
Voll. Also, fällt und steht so ein bisschen. Das ist der Grundbaustein für so eine schöne Büroatmosphäre, finde ich.
Gibt mir auch total viel. Also es gibt mir sehr viel, so wenn ich hier nachher gleich von der Baustelle laufe und sehe, was am Tag so geschafft wurde und das ist voll schön. Oder dann auch nach dem Einzug, wenn die Leute einziehen und dann 6 Monate drin waren und dann du dann nochmal herkommst und nochmal fragst, hey, wie läuft's denn? Und was gibt's, was wir noch ändern müssen? Oder gibt's irgendwo noch Schwachstellen? Und alle sind total happy und finden das super und zeigen dir dann so die Details und diesen Wasserhahn, den du ausgesucht hast, und der ist so toll. ist dann schon echt süß. Also das ist schon toll. Also das ist tatsächlich was, womit man auch Menschen viel Freude geben kann und Wertschätzung.
Und vor allem ist es ein Ort, wo die Leute, sag ich mal, das meiste ihrer Lebenszeit verbringen. In einem Büro, das du erschaffst und das du gestaltest, ne? Muss man auch immer sehen. Ja,
genau. Und ich habe auch so einen kleinen, ich habe auch so ein kleines Nerdy-Ding, das ich immer mache. Tatsächlich, jedes Büro kriegt von mir so einen kleinen, also irgendwo findet man immer so ein kleines Hannah-Ding. Zum Beispiel in dem Büro, das letzte Büro, das ich gestaltet habe für unser Board, also für unser höchstes Management in Deutschland. Das Büro, da habe ich tatsächlich so ein 3D-Puzzle bestellt vom Empire State Building, weil ich wusste schon, dass ich nach New York gehe. Und dann habe ich das zusammengebastelt und da so wie hier in so ein Regal gestellt. Und dann so, alles klar, das ist jetzt so mein Abschied aus Deutschland. Ich gehe jetzt nach New York und hier ist das Empire State Building. Das ist so, oder ich habe dann irgendwie ein schwedisches Kinderbuch oder so irgendwo in den Schrank gestellt. Also so ein kleinen Gimmick, cool. Weißt du?
Ach, cool.
Ja.
Das ist eine super Idee, finde ich. Also ich hätte da voll Bock. Also ich würde dich am liebsten jetzt hier so komm mal und mach mal meine Wohnung schön.
Das denken dann immer alle ganz, ganz oft, ja, so kannst du mir mal Vorhänge aussuchen. Aber das ist genau das, was du am Anfang meintest. Das ist so ein bisschen so der Trugschluss, ja, wo man denkt, okay, das ist so das Gestalterische. Also ich kann für eine Firma sprechen, aber ich kann nicht für dich als Person sprechen. Kann ich schon. Es gibt natürlich viele Innenarchitekten, die persönlich oder die so private Wohnungen, Büros oder was auch immer machen. Aber also das ist für mich eher so, ich mache halt eine Corporate Identity.
Ja.
So. Und ja, das ist dann schon nochmal irgendwie was anderes. Klar, habe ich selber einen Geschmack. Ja, also klar habe ich selber irgendwie Möbel ausgesucht und Textilien ausgesucht zu Hause, die ich super gerne mag. Aber dann jetzt für jemanden privat zu designen, das ist jetzt nicht so, also das ist nicht so mein Thema.
Ist eine andere Nummer. Ja, kann ich jetzt nachvollziehen. Ja. Interessant. Ja. Jetzt hatten wir auch noch im Vorgespräch gesprochen über ein ganz interessantes Thema, und zwar Netzwerken in New York. Da bin ich ja so ein bisschen zwiegespalten immer. Also, voll. Ich finde, das ist toll und schwierig zugleich.
Ja.
Es ist, also ich sage immer, eben dieses Manhattan-Interview, ne, gleich schnell, ganz schnell abchecken, wer bist du, was machst du, bist du für mich nützlich? Und halt, ja, also also wie empfindest du denn das Netzwerken in New York so?
Total ähnlich. Also ich glaube, das Glück, das ich habe, ist, dass ich eben für eine große Firma arbeite und dass ich extrem interessant bin für ganz, ganz viele Menschen, die da in New York rumwuseln. Also sei es jetzt irgendwie jemand, der Möbel verkauft, sei es jemand, der... sei es ein GC, also ein General Contractor, der für uns halt irgendwie ein Büro umbauen möchte, oder sei es ein Bodenleger, wie nennt man das, Bodenhersteller, Bodenbelagshersteller, so, oder Leuchten oder irgendwas. Also ich bin halt wahnsinnig spannend für ganz, ganz viele Menschen. So. Und ich habe aber am Anfang auch gedacht, ich weiß noch, ich saß den ersten Abend dann in meiner Harlem-Wohnung mit so ein paar Kartons, der Rest, der kam dann irgendwie noch Wochen später, aber saß ich dann da so und dachte so, boah, krass, jetzt hast du eine Wohnung, jetzt hast du irgendwie hier deinen Job, jetzt hast du deinen Start hier, und jetzt wird's hart, weil jetzt musst du erstmal Leute kennenlernen. So, ich kannte niemanden in New York, nicht eine Person, so. Und musste dann erstmal komplett bei Null anfangen. Und hab dann gedacht, okay, klar, ich reise jetzt viel und ich habe jetzt irgendwie Kollegen über einen Job und so, aber ich glaube, das Einfachste wäre jetzt über einen Job erstmal zu netzwerken. So. Und habe dann angefangen, zu Veranstaltungen zu gehen. Also das erste Jahr war sehr ermüdend. weil ich tatsächlich meine 8 Stunden gearbeitet habe oder manchmal auch 10 und dann abends noch dann auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen musste. In Restaurants oder in irgendwelche, keine Ahnung, Veranstaltungssäle oder sonst wo. Und dann stehst du da irgendwie mit 100 Menschen mit deinem kleinen Champagnerglas und musst da irgendwie rumrennen und sagen, hallo, wer bist denn du? das war schon echt eine Herausforderung, aber ich bin mega froh, dass ich das gemacht habe und mich dazu aufgerafft habe, weil das hat mir zum einen jetzt eine wahnsinnig gute Grundlage geschaffen für meinen Job, weil der ist eben auch sehr, sehr wichtig, also da ist es sehr wichtig, ein großes Netzwerk zu haben, dass du mal schnell irgendwie einen Architekten hast für ein Projekt oder mal schnell irgendwie jemanden fragen kannst, ob er dir eine Kostenschätzung zusammenstellt oder so, also das ist schon extrem wichtig, aber auf der anderen Seite tatsächlich sind auch ganz tolle Freundschaften daraus geworden. Also ich habe so eine Truppe Mädels, mit denen ich ganz viel mache und wir haben uns alle über den Job kennengelernt und dann kannte der noch jemanden und der noch jemanden. Also wir sind irgendwie so eine ganz zusammengewürfelte Truppe, aber da sind tatsächlich Freundschaften draus geworden und dann, das ist so der Segen und der Fluch ist dann tatsächlich wirklich, dass du filtern musst. Du musst knallhart filtern. Wer kommt da jetzt an, um irgendwie wirklich nur einen Kontakt zu haben, um da Kohle rauszuziehen? Wer ist da anderweitig an dir interessiert? Also da musst du ganz, ganz knallhart verstehen, was ist Business und was ist tatsächlich wirkliches Interesse. Und das kann auch manchmal wehtun. So. Ne? Also das kann dann auch manchmal so, dass du denkst, hey, war doch eigentlich super nett und habe ich jetzt eigentlich gedacht, dass da vielleicht irgendwie so eine andere Ebene und dann, upsi, nee, doch nicht. Und das liegt dann nicht an dir. Also das liegt dann nicht an dir persönlich, das liegt nicht, das liegt einfach nur, ist dann halt einfach so, ja, an den Interessen des anderen. Ja, also da darf man sich dann nicht irgendwie, ja, schlecht fühlen.
Voll. Ich finde auch, New York hat so eine Ebene, die sehr transactional ist. Also sehr transaktionsmäßig so. Mhm. Ne? Pures, was gibst du mir, was gebe ich dir? So.
Mhm. Ja. Ja, total. Und ne, das ist das, also da muss man, wie gesagt, dann auch sich nicht schlecht fühlen, weil irgendwann habe ich dann auch selber angefangen, das zu machen. Klar. Also ganz ehrlich.
Du hast ja auch nur gewisse Zeit. Also ich meine, du kannst ja nicht, ne?
Ja. Ja, und wenn ich dann mit irgendwie 500 Leuten auf so einer Veranstaltung bin, dann ist das wie so ein Speed-Dating. Ja, das ist dann so, das ist so, okay, ich laufe jetzt mal so rum und guck mal und so, ja, der und vielleicht kennst du den und ach, guck mal, die Kollegin kenne ich von da und da redest du da mit dem mal und so. Und besonders Real Estate. Also Real Estate ist ja, also das, ich meine, wir wissen ja alle, wie teuer New York ist und da sind alle dran interessiert, so viel Profit wie möglich zu schlagen und also das ist so, ja, das ist dann irgendwie nochmal eine ganz andere Welt. Ne? Und da laufen dann Leute rum, die einfach so viel Geld in den Taschen haben, die interessieren sich für gar nichts. So. Die haben es dann irgendwie schon geschafft, ja. Und weiß ich nicht, mit denen muss ich dann irgendwie auch nicht reden. Also da habe ich dann auch keinen Bock drauf. So. Ja, ich bin immer noch ein sozialer Mensch. Ich will immer noch irgendwie ein bisschen, so ein bisschen Kontakt, ein bisschen Austausch und so. Das ist mir dann schon wichtig. Also jetzt nicht so mega Smalltalk, sondern ich möchte dann schon auch auf so einer persönlichen Ebene irgendwie dann mit jemandem reden. Auch wenn es dann vielleicht nur geschäftlich ist. Aber also eine bestimmte Tiefe ist für mich schon wichtig.
Verstehe ich
total. Wenn man das so sagen darf.
Und ich finde auch, was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich dann irgendwann lustigerweise aber doch auch Leute angezogen habe, die das auch haben. Also die auch hier in dieser Stadt sind und irgendwie so, okay, die sind auch viele aus, natürlich aus meinem kreativen Berufsfeld. Das kommt vielleicht dann noch leichter dazu. Da ist man vielleicht eher so ein bisschen dazu geneigt, schneller mal in Tiefe zu gehen oder so. Aber die gibt es natürlich auch. Die muss man halt nur finden dann. Also,
Ja, genau. Und das hat bei mir dann auch wirklich ein paar Jahre gedauert. So. Also bei, wie gesagt, auch. Das erste Jahr war dann schon extrem, also ne, gucken, wo, wie, was. Ein paar Leute davon sind auch hängen geblieben. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass so im letzten Jahr eigentlich, so das letzte, die letzten eineinhalb Jahre, dann so die Leute wirklich hängen geblieben sind. So.
Ja.
Und dass so die ersten Jahre wirklich Filter war und dann hat sich dann jetzt so die letzten, in den, ja, in den letzten eineinhalb Jahren dann wirklich herausgestellt, wer dann, ja, also, oder vielleicht, genau, vielleicht wieder, um den Bogen zu schlagen zu Beginn, ich habe mich neu entwickelt. Ja.
Ah,
und ich brauche vielleicht auch
an,
ja. Ich brauchte vielleicht auch am Anfang die Zeit, um mich zu entwickeln, mich mit der Stadt zu entwickeln, um dann zu wissen, wer ich bin, wer ich in New York bin, um dann wirklich auch die Menschen anzuziehen, die ich anziehen wollte, weil ich dann wusste, wer ich bin.
Ach, das hast jetzt, also, das hast jetzt, also ich bin sprachlos, was jetzt. Du
Mittwochabend.
Ja, also ich bin jetzt fast sprachlos, du. Also, aber das ist doch genau das, was hier in dieser Stadt passiert.
Ja,
du kommst hierher und musst, diese Stadt wirft dich so auf dich selbst zurück. Du musst ständig gucken und dich fragen, wer bin ich, was will ich? Wer bin ich, was will ich?
Ja.
Wie komme ich damit klar? Will ich das wirklich? Du musst ständig, bis du da durch diesen Prozess durch bist und am anderen Seite rauskommst, geschlupft mit deinem New Yorker selbst, oder? Wie würdest du
das? Genau so.
Ja.
Genau so. Ja, und dann habe ich selber auch die Spielregeln verstanden. Ja, und das kommt ja dann auch noch hinzu. Also du weißt dann, wer du bist und dann hast du auch die Spielregeln von New York verstanden. Die sind eigentlich relativ simpel, aber wenn du hier erstmal ankommst, musst du erstmal total viel verstehen. Und dann bildet sich, also dann entwickelt sich das so. Ja, dann baut das eine auf dem anderen auf. Und ich kann jetzt halt sagen, nach 4 Jahren, ich meine, du bist jetzt schon länger dort, aber ich kann so jetzt nach 4 Jahren sagen, hey, pff, ja, ich bin jetzt angekommen. So.
Ja.
Ja, ich bin jetzt angekommen. Und wenn ich jetzt wieder irgendwo anders hingehen müsste oder zurück nach Deutschland oder irgendwas, also das wäre dann genau jetzt, wo es irgendwie gerade richtig gut ist. Ja. Ja? Ich glaube, ich brauche jetzt noch mal irgendwie ein paar Jahre, um das zu setteln. Ja, und dann können wir mal gucken, was dann kommt. Aber jetzt erstmal ist das so, das ist so der Ort
für mich. Was würdest du vielleicht jetzt zum Abschluss noch sagen? Was ist so entstanden, als du dich so selbst gefunden hast in New York, deine New Yorker Version? Was ist an der anders so? Wie meinst du, kannst du das beschreiben?
Ich glaube tatsächlich, dass ich auf jeden Fall mutiger, noch mutiger geworden bin. Also klar, das war schon ein mutiger Schritt zu gehen, aber dass ich auch immer Mut habe, an mich zu glauben. Und dann auch die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Und ich glaube, das ist schon, das hat mir New York dann auch schon beigebracht. Also ich kann mir selbst auch vertrauen. So. Und vertraue auch deinem Bauchgefühl. Weil ich wusste, es war die richtige Entscheidung. Auch wenn es schwer war am Anfang. Aber jetzt kann ich halt sagen, ja, so auf jeden Fall. Und jetzt immer, wenn ich vor irgendwelchen Entscheidungen stehe, die vielleicht nicht so groß sind wie die damals, kann ich halt sagen, hey, ich kann mir vertrauen und ich kann mutig sein und an das glauben, so was ich denke, was das Richtige ist. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger, also das ist ein sehr wichtiges Wissen über sich selbst.
Total. Das ist so wie deine eigene Versicherung. Also weißt du, bist in dir so sicher geworden, dass du weißt, okay, ich kann mir da vertrauen und ich weiß den Weg.
Ja, genau. Und das ist so ein schönes Gefühl irgendwie. Ja, voll. Und das ist so lustig, auch weil meine Freunde am Anfang, also die Freunde am Anfang auch alle gesagt haben, hey, voll krass, wie du von New York redest. Und irgendwie, das ist so wie der Deckel auf dem Topf. Oder wie sagt man in Deutsch? Der Topf hat seinen Deckel gefunden.
Genau.
Also das ist, wenn ich hier hingehöre. Ich habe letztens auch irgendwie sowas Lustiges gesehen. Wo war denn das? Bei Instagram oder TikTok oder sowas? Wo jemand gesagt hat, hey, für $5 nenne ich dir die Stadt, in der du leben sollst. So, wenn du halt irgendwie woanders lebst, dann sage ich dir, wo du eigentlich leben solltest. Das ist so deine Personality. So, nö, brauchst du mir nicht sagen. Ich weiß schon, wo ich hingehöre.
Bin schon da.
Ich bin schon da. Genau. Mir geht's gut, danke.
Ach, cool. Ach, voll schön. Also ich finde, du hast eine sehr schöne, inspirierende Story. So, also.
Danke, das freut mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Also, und ich freue mich auch sehr, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, die heute zu erzählen und ein bisschen was davon zu teilen.
Ja, voll. Also total gerne. Also ich finde, ich habe jetzt auch wieder so viel mitgenommen für mich. Also ich liebe das so. Mich zu unterhalten. Und also wir müssen auf jeden Fall dann mal was ausmachen und ich komme mal vorbei.
Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Sehr, sehr gerne. Dann
voll gut.
Gehen wir schön was essen und was trinken. Und wir können noch mal am Apollo vorbeilaufen, wenn du möchtest.
Müssen wir auch nicht mehr. Ich habe es jetzt einmal gesehen.
Oder wir gehen einfach mal in den Jazzclub.
Ja, das, total also gerne. Das
so ein bisschen Live-Musik ist doch immer was Schönes.
Ist immer schön. Ist so, finde ich, typisch New York auch immer noch.
Total. Ja, sehr.
Sehr gut. Ach, ich freue mich jetzt schon. Cool. Das machen wir.
Toll.
Gut, ja, Hanna, tausend Dank für deine Offenheit und dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, wir schauen mal und vielleicht gibt es ja noch ein weiteres Gespräch irgendwann. Also, ich könnte ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Das war jetzt Teil 1.
Danke auch.
Danke, dass du da warst.
Danke, danke.